Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Wie ihr vielleicht jetzt mittlerweile an meiner Stimme erkennen könnt, ich bin der Yannick wieder. Ihr kennt mich ja bestimmt schon aus den ersten zwei Folgen, könnt ihr euch gerne mal anhören. Und ich habe heute mal wieder jemand Neues am Start, nämlich die Lilly. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ihr habt es gerade schon gehört, ich bin Lilly, ich bin im August 18 geworden und ich bin aktuell in der 12. Klasse des Gymnasiums in Wurzen. Ich bin dort Schülersprecherin und auch im Abi-Komitee und wie ihr auch mitbekommt, auch im Jugendparlament. Ich fand es einfach toll, hier mit dabei zu sein, weil wir dann einfach was bewegen können und es ist auch was Regionales. Es ist das Wurzener Land und das Umland und somit ist man auch wirklich zentral bei sich zu Hause und das fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Sache.
Mal kurz zu dem Thema, worum es heute geht. Steht wahrscheinlich wieder im Titel, wenn ich es da reingeschrieben habe. Es geht um die Landtagswahl in Sachsen. Ihr habt vielleicht gerade Nachrichten mitbekommen, am Wochenende war auch Landtagswahl in Brandenburg. Aber vor ein bisschen weniger als einem Monat, also am 1. September war es, glaube ich, war Landtagswahl in Sachsen. Wenn ihr über 18 wart, konntet ihr da schon wählen. Das war nicht wie bei der Europawahl, dass man schon ab 16 wählen konnte, aber ab 18 halt. In Brandenburg übrigens kann man schon ab 16 wählen, nur mal so. Also vielleicht wäre das auch für Sachsen in Zukunft mal ein cooles Ding. Zu der, wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr auf jeden Fall in unsere erste Folge mal reinhören. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber heute geht es um die Ergebnisse hauptsächlich von der Landtagswahl in Sachsen. Genau, was das für eine Regierung bedeuten könnte, die sich jetzt vielleicht bildet. Und ja, wir wollen auch so ein bisschen darüber sprechen, wie junge Menschen vor allem gewählt haben, weil das ja irgendwie auch unsere Zielgruppe ist. Wir sind beide selber junge Menschen, wir haben beide auch gewählt. Von daher können wir auch so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, wie die Wahl für uns ablief. Genau, ich würde mal anfangen, so ein bisschen die Ergebnisse auseinanderzunehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr das selber schon so ein bisschen besprochen habt, vielleicht im Unterricht oder habt zu Hause irgendwie mal mitbekommen oder bestimmt auf Instagram mal diese schönen Balkendiagramme oder Kreisdiagramme gesehen. Nur noch mal kurz als Refresher, also die CDU hat ganz knapp gewonnen vor der AfD, die waren beide über 30%. Und dann dahinter hat das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, so eine neue Partei, da wird Lilly dann noch was dazu sagen vielleicht. Die haben 12% geholt, dann kam SPD mit 7% und Grüne, die haben es ganz knapp über die 5%-Hürde geschafft. Was vielleicht auch ganz interessant ist, dass es eine extrem hohe Wahlbeteiligung gab diesmal, also fast 75%, was extrem besonders ist. Also ich glaube, bei der Bundestagswahl waren es sogar irgendwie nur 50% oder so. Nagelt mich jetzt nicht drauf, also ich weiß nicht, aber bei der letzten Landtagswahl war es auf jeden Fall deutlich weniger als jetzt. Was ja auch irgendwie dafür spricht, dass gerade viele Leute da ein Interesse dran haben, dass sich vielleicht auch was ändert. Und das sieht man wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Ergebnis, was da jetzt rausgekommen ist, dass halt die AfD und auch das BSW so krasse Ergebnisse bekommen hat. Weil zum Beispiel beim letzten Mal hatte die AfD deutlich weniger Stimmen. Und ja, was vielleicht auch noch spannend ist, habe ich mal nachgeguckt, dass es diesmal auch mehr Briefwähler gab. Vielleicht haben auch ein paar von euch, wenn ihr schon wählen durftet oder ein paar eurer Eltern oder Bekannte auch schon mit Brief gewählt. Das ist auf jeden Fall jetzt auch irgendwie ja, ein bisschen beliebter, als es noch vor 5 Jahren war. So, jetzt aber eigentlich zum spannenden Punkt. Wir haben dann eigentlich die jungen Leute gewählt. Da gibt es noch keine wirklichen Ergebnisse, beziehungsweise kann man es ja sowieso nicht so genau auswerten, weil ihr wisst ja, so Wahlen, dass die Wahlzettel werden einfach in die Box geschmissen und dann weiß natürlich niemand mehr, wie alt oder wer jetzt für was gestimmt hat. Aber es gibt so Nachwahlumfragen. Also da kommen dann irgendwelche Leute und die mit einem Klemmbrett wahrscheinlich, so stelle ich mir das zumindest immer vor, die kommen dann zum Wahllokal und fragen die Leute so nacheinander, ja, wollen sie uns sagen, was sie gewählt haben? Und dann schreiben sie sich auch das auf, machen eine Strichliste und werten das dann aus. Und da wird eben auch nach dem Alter gefragt, zum Beispiel nach dem Geschlecht, auch nach dem Beruf. Da gibt es dann immer so schöne Auswertungen. Und für Sachsen war das jetzt so, dass die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen 31% bekommen hat. Also ungefähr so, wie auch bei, wenn man die gesamte Gruppe nimmt, also von allen Leuten. Aber irgendwie hat die CDU deutlich schlechter abgeschnitten. Die haben nur 18% bekommen. Die Linke, die die jetzt gar nicht in den Landtag gekommen ist, hat bei den jungen Menschen 13% bekommen. BSW 10%, Grüne 8, SPD 7. Also bei denen ist es ungefähr ähnlich, aber halt vor allem AfD und CDU-Ergebnis ist irgendwie anders als bei und auch die Linke. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, woran es liegen könnte. Vor allem, woran dieser krasse Unterschied auch zum letzten Mal, also der letzten Landtagswahl, liegen könnte. Weil vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen erinnern, okay, vor 5 Jahren, oder ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber vor 5 Jahren war halt so Fridays for Future ganz groß und die ganzen Demos und es ging viel um Klimaschutz und so weiter. Und da haben die Grünen halt wahnsinnig viele Stimmen von jungen Leuten bekommen, also die waren da auf Platz 1. Und jetzt tauchen die da gar nicht mehr auf, also 8%, okay, aber ist nicht mehr so relevant. Und die AfD ist auf einmal auf Platz 1, was sie vor 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele da hatten, ich glaube, vielleicht 16% oder so, ich kann es nochmal nachgucken, aber ja. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, woran es liegen könnte, und viele andere haben sich das auch gefragt und so Analysen angestellt, und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was so Gründe sein könnten oder auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Und also ein Grund ist sicherlich, dass sich halt so die Themenlage verändert hat. Also vor 5 Jahren, wie gesagt, war Klimaschutz irgendwie wichtig, und jetzt gerade reden halt viele über Migration, über auch Inflation, über die ganzen Krisen, die es gerade gibt, den Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Und das sind halt Themen, wo die Grünen im Moment ja nicht so, wahrscheinlich nicht so den Nerv treffen von jungen Leuten, und die AfD da aber sehr präsent ist. Sicherlich spielt da auch eine Rolle, was so Eltern einem zu Hause mitgeben, also dass die Eltern zum Beispiel Inflation irgendwie krass mitkriegen, dass sie mitkriegen, dass sie von dem Geld, was sie verdienen, nicht mehr so viel bezahlen können, dass ja, wenn man das als junger Mensch irgendwie von seinen Eltern mitbekommt, spielt das sicherlich auch eine Rolle. Und irgendwie, glaube ich, hängt es an auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Regierung aktuell nicht so gut performt. Also dass die drei Parteien, die halt die Bundesregierung bilden, SPD, Grüne und FDP, dass die irgendwie in der Wirkung nicht so gut dastehen. Und man das Gefühl hat, dass sie sich nicht so um die Probleme kümmern. Und wenn man dann halt so eine Partei hat wie die AfD zum Beispiel, die nirgendwo in der Verantwortung ist gerade, das heißt, die können gar nicht verantwortlich gemacht werden für die Krisen, die es gerade gibt, dann denkt man sich, okay, ja, vielleicht kann ich die wählen, vielleicht ändert sich dann was. So, das könnte eine Erklärung sein. Dazu spielt eine Rolle, dass die AfD extrem einfache Antworten gibt auf diese Probleme. Also alle oder die meisten anderen Parteien geben dann so Antworten, ja, es ist so und so, aber wir müssen das und das berücksichtigen. Oder ja, wir können das gerade nicht machen, weil es gibt noch das und das. Und wenn man sich mal so Reden von der AfD anguckt, noch das AfD-Wahlprogramm, dann steht da meistens extrem klar, was die wollen und was die machen würden. Auch wenn das gar nicht so einfach umsetzbar ist. Aber sie können es einfach erstmal sagen. So. Und sie geben damit einer sehr einfachen Sprache auch so Antworten auf diese Probleme, und ich glaube, das ist auch irgendein Grund, warum viele junge Menschen das irgendwie cool finden, was sie wollen. Zusätzlich kann man natürlich auch immer sagen, das sagen die Erwachsenen auch immer, ja, die AfD ist so stark bei den jungen Menschen, weil die auf TikTok so präsent sind. Es ist so ein bisschen Klischee auch, weil ich habe das Gefühl, oder ich glaube nicht, dass wir uns alle auf TikTok nur informieren über politische Dinge und da auch viele andere Sachen mit reinspielen. Aber es ist natürlich auch irgendwas dran. Also ich habe mal so eine Statistik gesehen, wie die Reichweiten so sind von den Parteien. Und die AfD hat halt auf ihren Kanälen fast doppelt so viel Reichweite wie alle anderen Parteien. Vor allem auf TikTok, aber auch übermäßig viel auf YouTube, habe ich gesehen. Wobei da auch viel so eine Rolle spielt, dass einfach auch viele ältere Menschen so YouTube-Videos noch gucken. Aber halt YouTube, Instagram, TikTok, da ist die AfD extrem stark. Also hat eine große Reichweite, erreicht viele Leute, vielleicht sollte man das so formulieren. Und ich habe das Gefühl, dass das halt da auch dann irgendwie dazu beiträgt, dass die AfD halt extrem bekannt ist. Also man weiß, wofür die stehen, man weiß, was das für Leute sind, wie die reden und so. Und dadurch verbreiten sich halt die Inhalte einfach. Und man hat vielleicht das Gefühl, okay, die sind irgendwie da für mich, weil ich die halt so präsent sehe. Wenn ich die von den anderen Parteien nichts mitbekomme, dann denkt man sich vielleicht, ja, okay, die haben keinen Bock auf mich, die kümmern sich nicht um meine Fragen und so weiter. Ja. Das könnte auch ein Grund sein, warum die AfD so ein krasses und starkes Wahlergebnis bekommen hat im Vergleich zu anderen Parteien. Was man aber auch sagen muss, jetzt klingt es so, als ob die AfD irgendwie eine normale Partei ist. Und ich meine, okay, sie ist gewählt, sie ist auch im Landtag schon seit 2019, sie ist in allen Landtagen in Deutschland, sie ist im Bundestag. Sie ist aber zumindest in Sachsen keine normale Partei, das muss man immer mit dazu sagen. Sie ist seit einem Jahr vom Verfassungsschutz, vom Landesamt für Verfassungsschutz, als rechtsextrem gesichert festgestellt. Das hört man ganz oft. Was heißt das eigentlich? Das bedeutet, dass dieses Landesamt für Verfassungsschutz, was sich darum kümmert, dass die Verfassung in Sachsen, die ja die wichtigsten Gesetze und die wichtigsten Grundsätze für die Demokratie, für unser Zusammenleben, für Menschenrechte, für auch wie die ganzen Institutionen funktionieren, wie unser Rechtsstaat funktioniert, all das steht in der Verfassung drin und dieses Landesamt kümmert sich darum, dass diese Verfassung geschützt wird. Und die haben gesagt, okay, die AfD greift diese Verfassung an, beziehungsweise hat Positionen, die diese Verfassung zum Beispiel beseitigen wollen, die aktiv dagegen arbeiten, die verfassungsfeindlich sind. Und dann kann man eben als rechtsextrem eingestuft werden. Und das wurde die AfD und auch die AfD-Jugend. Und deshalb muss man sagen, dass die AfD eben keine normale Partei ist, weil sie einfach in Sachsen rechtsextrem ist. Und das muss man auch wissen, wenn man die AfD wählt, dass man halt rechtsextreme Positionen damit unterstützt. Nicht alles in der AfD so und auch nicht und schon gar nicht alle AfD-Wähler, aber man muss halt echt sagen, dass die Positionen, die dominant sind in der AfD und die da auch eine starke Stimme haben, dass die einfach rechtsextrem sind. Und wenn man das wählt, man das halt automatisch unterstützt. Und man halt wissen muss, dass diese rechtsextremen Positionen unsere Verfassung angreifen und damit worauf es ankommt und worauf alles basiert, irgendwie, dass sie das zerstören wollen. Und wenn man das will, dann soll man das wählen, aber wenn man es nicht will, sollte man halt das halt auch nicht machen. Ja, so, jetzt habe ich genug geredet, jetzt vielleicht mal du, Lilly. Du hast dich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was die Parteien eigentlich wollen und was vielleicht auch jetzt für eine Regierung da rauskommen könnte. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du so rausgefunden hast.
Sehr gerne. Bisher wissen wir ja, ist die CDU, SPD und die Grüne unsere Ampelregierung, also unsere Koalition. Und wie Yannick vorhin schon mal meinte, sind nicht wirklich viele damit zufrieden aktuell. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dieses Bündnis nicht noch einmal so zusammentritt, wie es bisher war. Dafür zum Beispiel wäre CDU, die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, also das BSW, eine Alternative. Die AfD ist hierbei bis jetzt komplett ausgeschlossen, da die CDU sich klar geäußert hat, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeiten möchte. Das sagen aber auch die CDU, SPD und die Grünen und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie lehnen alle vier gemeinsam die AfD ab und möchten, sage ich mal, nichts mit denen zusammen in der Regierung machen. Das Gleiche, wenn wir gerade bei dem Sozialen sind, kann man sagen, dass hier vor allem die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sich dafür aussprechen, die sozialen Ungleichheiten weiterhin zu bekämpfen und sich dafür aktiv einzusetzen, dass die Lebensumstände der Menschen besser werden, also vor allem in einkommensschwachen Haushalten. Die Klimapolitik ist natürlich auch ein Thema, das wissen wir ja alle. Hierbei ist die Grüne die Partei, die am meisten den Klimaschutz als zentrales Thema ansetzt. Sie wollen einen schnellen Ausstieg zum Beispiel aus den fossilen Brennstoffen, möchten die Klimaziele alle erreichen und insgesamt mehr Investitionen in erneuerbare Energie, zum Beispiel Wasserwerke und die ganzen Stromwerke, dass man zum Beispiel diese Windräder mehr hat und das eben nicht aus den fossilen Stoffen zieht. Hierbei ist der kleine Kritiker das Bündnis Sarah Wagenknecht, denn sie kritisieren die Klimamaßnahmen der Grünen, da sie es als zu hoch gegriffen sehen. Sie betiteln es auch als Klimahysterie und fordern einen etwas mehr moderneren Umgang mit der Klimapolitik, vor allem auch um die Arbeitsplätze und die soziale Gerechtigkeit zu schützen, wie wir es gerade schon bei der Sozialpolitik hatten. Die CDU ist auch für den Klimaschutz, genauso wie die SPD, nehmen hier aber mehr einen Mittelpunkt ein und sagen, wir müssen auch zum Beispiel auf die Wirtschaft dabei achten. Das nächste wäre noch einmal die Sozialpolitik. Und dabei sind, wie gerade eben schon erwähnt, dass die SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht dafür vor allem den Sozialstaat auszubauen, zum Beispiel auch höhere Mindestlöhne zu schaffen und eine stärkere Rente. Die CDU ist auch natürlich für die Sozialpolitik, das ist logisch, möchte eine soziale Sicherheit weiter bieten und ausbauen und möchte auch die SPD und das BSW dabei unterstützen. Die Grünen setzen sich natürlich auch stark für die Gerechtigkeit ein, möchten hier aber auch den Klimawandel mit einbeziehen. Zusammenfassend kann man dazu sagen, dass die CDU, SPD und die Grünen die besten Voraussetzungen haben, zusammenzuarbeiten, da sie sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben und rein von dem, was sie fordern, nicht viel Auseinandersetzungen haben. Natürlich, wenn es dann um die Umsetzung geht, ist es nochmal was anderes. Aber so grob von diesen Hauptpunkten ist da sehr viel Einigkeit. Das Bündnis Sahra Wagenknecht grenzt sich ein bisschen ab, da sie sich vor allem kritisch auch mit manchen Punkten auseinandersetzt. Und das ist ein kleiner Unterschied, aber trotzdem gibt es da auch viele Gemeinsamkeiten. Genau.
Ja, und ich weiß nicht, wie da gerade der aktuelle Stand ist. Es gibt ja irgendwie dann so Gespräche, was da für eine Regierung kommen sollte. Weißt du, wer da gerade miteinander redet und was überhaupt da möglich sein könnte überhaupt? Weil so eine Regierung muss ja auch eine Mehrheit meistens haben.
Das stimmt. Also aktuell habe ich mitbekommen, dass vor allem die CDU, SPD und das BSW viel miteinander redet. Wenn ich richtig liege, sind die Grünen noch nicht so mit dabei, da einfach, sag ich mal, die Prozentzahlen nicht so hoch sind. Deswegen denke ich mal, dass das BSW, die SPD und die CDU die meisten Chancen hat. Aber ich denke auch noch nicht, dass da das letzte Wort gefallen ist.
Okay. Ja, worüber sehr viele Worte verloren wurden in den Tagen nach der Wahl, war die sogenannte Sperrminorität. Ich muss ehrlich sagen, vor dieser Wahl habe ich davon noch nie gehört. Ich kannte dieses Wort nicht. Ich glaube, da geht es 90% der Leuten so. Ihr kanntet das vielleicht auch noch nicht. Ich will kurz darauf eingehen, weil das so präsent war. Und zwar handelt es sich bei dieser Sperrminorität darum, oder wenn man es so ein bisschen auseinander nimmt, also Minorität heißt ja Minderheit, das heißt eine Partei zum Beispiel in dem Fall hat jetzt in dem Parlament nicht eine Mehrheit, aber sie kann trotzdem was bewirken, dadurch, dass sie halt eine relativ große Anzahl an Stimmen bekommen hat. Und zum Beispiel, wenn man nach Thüringen geht, da hat die AfD halt so viele Stimmen bekommen, dass sie mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament hat. Und wenn man so Entscheidungen trifft, die zum Beispiel die Verfassung ändern, brauchen die Parlamente in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit. Oder in den meisten Parlamenten ist das so, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht, um eine Verfassung zu ändern. So, und wenn jetzt eine Partei schon mehr als ein Drittel der Stimmen hat, ist klar, man braucht diese Partei irgendwie, um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Und da kommt eben dieses Wort oder dieser Begriff ins Spiel, dass dann eben diese Partei, in dem Fall die AfD zum Beispiel, sagen könnte, nee, wir machen da nicht mit bei euren Verfassungsänderungen, wir blockieren das einfach oder sperren das, und deshalb Sperrminorität. Und dann können die anderen Parteien nichts machen, dann können sie keine Verfassung ändern, weil sie brauchen eben mindestens zwei Drittel und ohne die AfD würde das dann nicht gehen. Und so kann eben die AfD zum Beispiel bestimmte Änderungen, bestimmte Gesetze oder Verfassungsänderungen in dem Fall blockieren, auch die Ernennung von Verfassungsrichtern. Das ist so ein bisschen technisch, aber das hat auch eine Bedeutung. In Sachsen ist es ein bisschen anders. Da gab es auch ganz kurz mal die Meldung, dass das die AfD erreicht hat. Am Ende fehlte ein Sitz. Also sie haben es knapp nicht. Ihnen fehlt ein Sitz, damit sie diese Anzahl an Sitzen hätten. Von daher ist es im Moment nicht so das Thema, aber da wird natürlich weiter drüber diskutiert. Vor allem auch, wie man das irgendwie in Zukunft anpassen könnte, dass vielleicht dann trotzdem so Richterernennungen zum Beispiel möglich sind. Aber darum soll es ja eigentlich nicht so viel gehen. Genau. Worüber wir aber nochmal reden wollen, das hatte ich am Anfang kurz angesprochen, dass wir beide ja schon wählen durften. Lilly jetzt zum ersten Mal bei einer Landtagswahl. Du durfst ja schon bei der Europawahl wählen, weil du da schon sitzen warst.
Genau.
Und ich habe gehört, dass du Briefwahl gemacht hast. Willst du vielleicht kurz mal erzählen, wie das für dich war?
Sehr gerne. Also die Briefwahl für mich war persönlich sehr unkompliziert, weil ich hatte einfach an dem Wochenende was vor. Habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, gut, fahre ich von dem Ausflug einfach eher zurück, gehe dann noch persönlich wählen. Habe mich dann einfach für den für mich in dem Moment leichteren Weg entschieden, für die Briefwahl. Die Briefwahl war in dem Sinne einfach, weil ich das einfach beantragen musste. Dann habe ich einen großen Umschlag zugeschickt bekommen und da waren zwei Sachen drin, beziehungsweise vier. Einmal zwei Briefumschläge, zwei unterschiedlich farbige und dann zwei Blätter. Einmal der normale Wahlzettel, der musste dann, nachdem man die Wahl getätigt hat, in den einen Umschlag getan werden. Das wurde dann natürlich wie ein normaler Brief einfach verschlossen. Und dann gab es dann noch ein zweites Blatt, da war es dann, dass man gewählt hat. Also man musste unterschreiben, wie auch bei einer normalen Wahl. Aber dazu wird dann Yannick nochmal kommen, wie das da abläuft. Und der kam dann in den zweiten Briefumschlag und die wurden dann weiter einfach eingeworfen. Und somit war das Briefwahlthema auch schon fertig, war alles anonym dadurch, dass der Wahlzettel und dass du gewählt hast, die Bescheinigung mit deiner Unterschrift getrennt waren. Und somit war es für mich ganz einfach und ich habe mich damit sehr wohl gefühlt. Genau.
Ja, also ja, es ist halt einfach praktisch, wenn man irgendwie was vorhat an dem Wochenende. So Wahlen sind ja immer an einem Sonntag und da ist es, kann es halt schon mal passieren, dass man einfach nicht da ist und einfach nicht die Zeit hat, nochmal irgendwie dahin zu fahren und wählen zu gehen. Von daher ist es eigentlich schon ziemlich praktisch. Genau, ich kann es so ein bisschen von der anderen Seite betrachten, weil ich war Wahlhelfer dieses Mal und ich habe quasi die ganzen Briefwahlstimmen mit ausgezählt. Und ja, bei mir ist es dann, oder ja, es geht dann quasi so weiter, du gibst diesen Brief zur Post wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und der kommt dann irgendwann, also er kommt dann am Wahltag bei der Stadtverwaltung an, auch wieder in so eine Urne, in so eine Box. Und da wird dann auch alles erstmal verschlossen, da werden alle Sachen gesammelt, ja.
Und genau, wenn ich mich auch richtig erinnere, gibt es auch richtig separate Briefholer. Also die werden sozusagen nicht mit der normalen Post dann zu den, sag ich mal, Auszählstationen hingeschickt, sondern sozusagen von einer separaten Person, vielleicht auch zwei, da bin ich mir nicht sicher, extra hingebracht, einfach für nochmal die Sicherheit und dass auch wirklich nichts verloren geht. Da wird dann richtig einer beauftragt, damit nichts mit der, sag ich mal, gesamten Post irgendwie geschickt wird und vielleicht mal irgendwie was verloren geht.
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, auch die Umschläge, die erkennt man ja ziemlich gut, dass genau. Das ein Wahlumschlag ist.
Sind ja, glaube ich, so extra penetrant farbig, dass das wirklich ins Auge sticht.
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall landen die dann bei den Leuten, die das auszählen. Da kann ich auf jeden Fall, also wenn ihr über 18 seid und das mal irgendwie euch das interessiert, macht es auf jeden Fall mal. Die Stadt sucht da bei jeder Wahl Leute, die so Stimmen auszählen und das irgendwie mal selber zu machen, das hilft auf jeden Fall, dass man so ein bisschen versteht, wie das Ganze abläuft. Aber ihr könnt natürlich auch einfach unseren Podcast hören und dann erkläre ich es euch. Genau, also die Stimmen kommen an oder die ganzen Briefe kommen an. Und dann geht es erstmal so los, also wir haben uns da glaube ich schon um 4 getroffen oder 3:30, also noch vor 18 Uhr, erst ab 18 Uhr darf man eigentlich auszählen. Was haben wir davor jetzt noch gemacht? Wir haben die ganzen großen Briefumschläge, wo quasi, wie Lilly gerade schon gesagt hat, dann der Brief, der Umschlag mit dem Wahlzettel drin ist und dieser andere Zettel, wo man unterschrieben hat. Wir haben diesen großen Brief erstmal aufgemacht, jeden einzelnen, um zu gucken, ob eben diese zwei Sachen drin sind. Weil wenn eine Sache davon fehlt, dann ist der Wahlzettel schon mal ungültig. Dann dürfen wir das gar nicht zulassen, weil dieser Zettel, den man da unterschreiben muss, der sagt ja, okay, ich habe das ordnungsgemäß alles gemacht und ich habe das auch alleine gemacht. Das heißt, ich wurde nicht beeinflusst da irgendwie von jemandem oder gezwungen, was zu wählen. Und wenn das eben fehlt, dann können wir nicht sagen, dass diese Stimme halt rechtens war. Genau, das heißt, das haben wir erstmal gemacht und dann diese ganzen gültigen Umschläge mit den Wahlzetteln gesammelt. Und dann um 18 Uhr dürften wir dann anfangen, diese Umschläge auch aufzumachen. Also man macht sehr viele Umschläge auf. Dann geht es halt los, halt die Stimmzettel rauszuholen. Man sucht halt den Stimmzettel raus und dann wird erstmal quasi nur Stimmzettel rausgesucht und dann werden diese Stimmzettel später noch gezählt. Wichtig muss man auch dazu sagen, dass es noch andere Gründe gibt, warum ein Stimmzettel ungültig ist. Also das habt ihr vielleicht auch so bei den normalen Wahllokalen schon mal mitbekommen, wenn ihr da mal bei einer Auszählung vorbeigeguckt habt. Das darf man übrigens auch, wenn man unter 18 ist. Man darf dann ab 18 Uhr da bei der Auszählung dabei sein, sich das angucken. wenn zum Beispiel irgendwie mehrere Kreuze gemacht wurden, wenn irgendwas auf dem Wahlzettel geschrieben wurde, wenn kein Kreuz gemacht wurde, wenn, keine Ahnung, irgendwie erkennbar der Wahlzettel zum Beispiel beschädigt wurde, oder es gibt verschiedene Dinge, warum ein Wahlzettel ungültig ist. Und wenn das passiert, dann wird das halt, wird das besprochen. Wir sind ja da immer mehrere Leute, die sowas aussehen. Also das sind meistens so 5, 6 Leute. Und dann wird halt geguckt, okay, können wir das als gültig werden, können wir es als nicht gültig werden. Da gibt es dann so Regeln. Meistens gibt es dann Leute, die das schon länger gemacht haben, oder Leute von der Stadtverwaltung, die halt genau Bescheid wissen, was man da zu tun hat. Und die gucken dann in ihre Liste, okay, kann man das zulassen, kann man es nicht zulassen. Da gibt es eigentlich für jeden Fall irgendwas, irgendeine Regel. Und außerdem muss man auch dazu sagen, dass wir gefühlt jeden Zettel irgendwie 5-mal zählen. Also wir zählen am Anfang erstmal die ganzen Briefe, schreiben uns die Summe auf, dann zählt man, wenn man die großen Briefe aufgemacht hat, zählt man dann nochmal, ob da nicht irgendwas verloren gegangen ist. Wenn das nicht stimmt, muss man nochmal den ganzen Müll durchsuchen. Ist auch schon vorgekommen. Dann zählt man, wenn man die kleinen Umschläge aufgemacht hat, zählt man nochmal die Stimmzettel. Also man zählt extrem oft und extrem viel, dass das halt alles mit rechten Dingen zugeht und alles gründlich gemacht wird. Und dann am Ende wird halt richtig ausgezählt, wie viele Stimmen welche Partei bekommen hat. Und ich wollte euch das einfach nur mal so sagen, wie krass darauf geachtet wird, dass da nichts verloren geht. Weil jetzt schon oft so irgendwie das Gerücht kam, ja, Wahlzettel, wenn man Briefwahl macht, das geht irgendwie verloren, das wird geschreddert oder keine Ahnung, das kann man nicht mehr kontrollieren, Leute machen die Briefe dann vorher nochmal auf, ändern irgendwie die Stimme. Da gab es jetzt auch einen Fall, habt ihr vielleicht mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, dass das sehr aufgebauscht wird, dass das nicht so ein großes Problem eigentlich ist, weil eben so krass drauf geachtet wird beim Transport dann in dem, wo man auszählt. Von daher ist Briefwahl eigentlich schon relativ sicher. Klar, wenn man vor Ort wählen geht, ist es da, was soll da passieren? Du machst das Kreuz, wirfst es selber auch noch in die Box. Aber selbst wenn man mit dem Brief wählt, sollte es eigentlich auch extrem sicher sein. Genau. Ja, das eigentlich dazu. Ah ja, und dadurch, dass es so sorgfältig gemacht wird und so wirklich auf jedes Detail geachtet wird und dann dass nichts schief gehen kann, kann es auch extrem lange dauern. Also bei der Europawahl saßen wir, glaube ich, bis um 1 da, und ist die Leute von der Stadtverwaltung, die dann nochmal wirklich alles durchchecken und gucken, dass die Zahlen stimmen, die waren irgendwie bis zum Morgen beschäftigt damit, habe ich irgendwie gehört. Also die sind dann halt, ja, keine Ahnung, um 5, um 6 schlafen gegangen. Also da wird auch extrem viel Aufwand betrieben, dass diese Wahl eben sicher ist, und deshalb glaube ich dran, dass das schon alles mit, ja, dass das alles klappt, dass das alles so halt sicher ist und funktioniert. Genau. Ja. Achso, ich habe diesmal übrigens nicht mit Brief gewählt. Ich habe noch nie mit Brief gewählt. Ich bin immer hingegangen. Ich habe mir immer den Tag freigehalten im Kalender. Nein. Bei mir hat es einfach immer gepasst, dass ich hingegangen bin. Wenn das bei mir genauso wäre wie bei dir, dass ich irgendwie einfach nicht kann an dem Tag. Oder es ist ja auch die Möglichkeit, dass man einfach im Urlaub ist und gar nicht im Land ist, dann kann man ja trotzdem wählen. So, und dann, ja. Deshalb ist Briefwahl eigentlich schon eine gute Sache, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Man ist halt ein Stück flexibler, und das ist halt immer irgendwo auch mal was Gutes.
Ja, genau. Könntet ihr euch denn vorstellen, einen Brief zu wählen oder mit dem Brief zu wählen? Habt ihr vielleicht schon mal mit dem Brief gewählt? Könnt ihr uns auf jeden Fall mal auf Instagram schreiben. Irgendwie, wir posten da immer so viel, aber ihr kommentiert einfach nichts. Ist ein bisschen frustrierend.
Wir können auch einfach mal eine kleine Umfrage machen, wer denn schon wählen war und wie sie gewählt haben. Das wäre natürlich auch was.
Gute Idee. Ja, dann guckt jetzt am besten auf unser Instagram, da werdet ihr irgendwas finden. genau. Ja, hast du noch irgendwas?
Eigentlich nicht, nein.
Okay, dann war es das heute mal mit einer längeren Folge, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir da mal ausführlich drüber gesprochen haben.
Definitiv.
Und wir haben wieder ganz viele Links und Infos in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall vor allem zu den Parteien noch so ein bisschen informieren, weil das, was Lilly jetzt vorhin da zusammenfassen konnte, ist natürlich nicht alles, und es gibt immer noch irgendwie Punkte, die ja, die einfach hier nicht reingepasst haben. Aber da findet ihr auf jeden Fall noch mehr Informationen. Ja, und ansonsten danke fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch. Ja. Und bei anderen Fragen könnt ihr euch natürlich auch nochmal an uns melden, sei es jetzt generell zu nochmal einer Nachfrage, was wir gesagt haben, oder bei irgendwas generell, da sind wir natürlich auch erreichbar, falls euch die Links nicht zu 100% weiterhelfen und die Informationen.
Genau. Ja, ja, voll. Und schickt uns auf jeden Fall mal Themen für nächste Folgen, weil wir wollen auf jeden Fall nicht, wie das jetzt zwischen der ersten und zweiten Folge war, jetzt wieder, keine Ahnung, 5 Monate warten, sondern wollen jetzt gleich nachlegen, aber da brauchen wir eure Vorschläge, worüber wir uns mal informieren sollen, worüber wir mal reden sollen. Ja, das könnt ihr uns auch gerne schicken. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. We'll be right back.